das war eigentlich so für mich der Anfang des Zerfalls dieser Branche, wie ich sie kannte, wo wir wirklich versuchten, gute Sachen zu machen. Ja, wirklich Filme, die wirklich im Gedächtnis blieben und die in kürzester Zeit wirklich Spaß machten oder besonders inspirierend waren oder lustig.
Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich, und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einem ehemaligen Filmproduzenten, der heute Bäcker ist. Queraussteiger Christian Eby. Willkommen zur 34. Folge Queraussteiger. Ich möchte heute mal was Neues ausprobieren. Da könnt ihr mir auch gerne mal auf Facebook oder Instagram, da gibt es Seiten, die da auch heißen Queraussteiger, da könnt ihr mir gerne mal nachher schreiben, ob ihr das gut oder schlecht fandet. Denn ich habe normalerweise immer eine sehr detaillierte Vorbereitung und Recherche und sitze hier mit 3-4 Seiten mit Fragen. Und heute mache ich das mal nicht. Ich habe hier nur so einen halben Zettel mit so ein paar Stichpunkten und ich weiß über meinen Gast auch wirklich nur das Nötigste und wird hier einfach die Recherche während des Gesprächs quasi machen. Schreibt gerne mal, wie ihr das findet oder ob ich dann das nächste Mal wieder viele Fragen mache. Apropos das Nötigste wissen. Mir gegenüber sitzt mein Lieblingsbäcker. Ich habe tatsächlich vorgestern oder so war das, da war ich bei dir im Laden, habe einen Schweizer Birli gekauft und direkt zum Brot gefragt, ob du nicht mal zu Gast sein möchtest. Er war nämlich vorher Werbefilmproduzent und ganz vorher auch Pianist gelernt und kannst gleich nochmal drauf antworten, da wird gerade das Gesicht verzogen.
Schlechter Pianist.
Genau, dieser Bäcker, muss man dazu sagen, der wurde hier auch schon in Hamburg letztes Jahr wurde er zum besten Bäcker der Stadt ausgezeichnet und dass mit dem Bäcker irgendwas nicht so ganz bäckermäßig ist, habe ich gerade auch schon ihm gesagt, weil der sieht eigentlich ein bisschen zu gut aus. Der Laden, der ist 4 Quadratmeter, ist komplett schwarz, also matt schwarz mit einem kleinen Apothekertisch da drin und darauf liegt Brot. Also so Bäcker sehen einfach nicht so aus. Da dachte ich mir, okay, da war schon irgendwie was im Argen mal. Genau, und zack, da ist er. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Christian Eby.
Ja, danke schön. Danke, dass ich hier sein darf.
Genau, und ich würde tatsächlich, wie war das, weil du gerade das Gesicht schon so verzogen hast? Was war da mit dem Pianisten los?
Also das war ein Artikel, ich glaube im Abendblatt, oder ich weiß es nicht mehr, wo der war, auf jeden Fall. Oder war es in der Mopo? Auf jeden Fall war das ein bisschen falsch verstanden mit dem Pianisten. Also ich wollte mal Pianist werden und habe eigentlich ein Leben lang, meine ganze Jugend, habe ich eigentlich Klavier geübt. Habe Schule geschwänzt, um Klavier zu üben. Ja, wir hatten einen schönen Flügel in der Schule und ich habe dann irgendwie so meinen Stundenplan angeschaut und gesagt, Französisch, ja, muss sein. Oh, Geografie, nee, das lasse ich jetzt ausfallen. Und habe einfach statt Geografie die Stunde zu besuchen, bin ich unten in die Aula und habe dann Klavier geübt in der Zeit. Also das mit dem Klavier war schon ernst und ich habe, wie gesagt, viel gespielt und mit großer Freude. Und habe dann gedacht, ich studiere das und habe dann gemerkt, wie einsam dieser Job ist und wie talentiert man eigentlich sein müsste. Und ich habe dann schon auch gemerkt, nee, also ich habe so gewisse Problemstellen, Rhythmus, Gefühl, so ist nicht so wahnsinnig toll bei mir und andere Kleinigkeiten. Und ich bin dann irgendwie weggekommen davon. Also ich habe dann irgendwie aufgehört, aber habe gedacht, klassische Musik, das ist natürlich mein Leben gewesen bisher, das ist auch toll und habe mich dann, hatte dann eine Chance, am Basler Theater einen Regieassistentenjob zu machen an der Oper. Mhm. Ja, ich habe irgendwie diese Leute kennengelernt und die haben gesagt, ja, komm doch mal einfach und ja,
aber mach über mal den mit. Pianist.
Ja, ja, also ich habe dann, also es war noch ein Zwischenstep, ein Freund von mir, der hat Theaterkritiken geschrieben, Opernkritiken für ein kleines Blatt im Süden Deutschlands, Oberbadisches Volksblatt. Und hat dann tatsächlich den Sprung geschafft als Regieassistent am Basler Theater und hat dann diesen Job natürlich, der war dann vakant und hat gesagt, mach doch du einfach weiter da bei der Zeitung Und dann habe ich mich da vorgestellt und dann haben die gesagt, ja, schreib mal und so. Und dann war ich plötzlich Kritiker für dieses kleine, für diese kleine Zeitung. Und habe dann also in blutjung und völlig unerfahren, habe ich dann angefangen, so Besprechungen zu schreiben. Ja, und konnte natürlich in jedes Theater, konnte alles sehen. Ich konnte in jedes Konzert, konnte sogar ins Kino, gratis.
Wie alt warst du da?
Da war ich so 22.
Oh ja.
21, 22. Und die haben das Zeug einmal gedruckt, tatsächlich. Und dann fing es so an, dass ich da so in der Kantine rumhing am Basler Theater und dann habe ich mal diesen Regisseur kennengelernt, der kannte dann meine Kritiken und hat gesagt, war eine gute Kritik und so, toll. Willst du nicht mal selber mitmachen bei so einer Produktion? Und habe ich gesagt, ja, natürlich. So. Und so kam das, dass ich dann, dass er mich einlud, eine Produktion zu begleiten als Volontär. So, in der Funktion eines Regieassistenten. Und dann weiß ich noch, ich habe ja ursprünglich dann eine andere Ausbildung ja gemacht, abgeschlossen, eine Banklehre tatsächlich. Habe danach gewusst, ich gehe nie mehr in der Bank zurück, nie mehr in meinem Leben werde ich irgendwie auf diesem Job arbeiten, nicht so. Und habe dann vorher schon so hin und her gesucht. Ich wusste, es ist was mit Kunst. Habe in der Galerie gejobbt und kam also plötzlich, ohne dass ich es mir vorgenommen habe, landete ich im Theater. Und ich weiß noch den ersten Tag, wo ich auf diese Probebühne kam, in diese Probe. Ich war geflasht, ich war elektrisiert. Ich wusste, das ist mein Platz, das ist mein Ort. Ich habe meine Bestimmung gefunden. Ja, also das war so großartig. Und
warum genau?
Erstmal war man umgeben vom Genius eines tollen Komponisten, der natürlich, da wurde ja geprobt mit Musik, da waren Flügel, da die Musik hat man gespielt, die hat man gesungen, die hat man dargestellt, geprobt. Ja, man war also täglich praktisch beflügelt von diesen schönen, von dieser tollen Musik.
Ja.
Ich weiß noch, das war die Tosca von Puccini. Ich liebte dieses Stück. Und das war das Erste. Ja. Das Zweite war, dass diese Leute alle jeden so aufnahmen, der da auf der Probebühne war. Also ich fühlte mich zum ersten Mal irgendwie wahrgenommen und die Leute haben mit mir gesprochen. Die tollen Sänger, die ich nur kannte von der Bühne, mit denen konnte ich plötzlich Gespräche führen und die haben mich wirklich wahrgenommen, ja. Und dann hat mich natürlich interessiert, was der Regisseur macht mit dieser Szene, ja? Was die Leute auf der Bühne machen.
Ja.
Warum? Was sind die Motivationen? Was sind das für Figuren? Was ist das für eine Geschichte, die man da erzählt? Ich war geplättet, ja. Also von diesem Thema Musik, Leute, darstellende Kunst, ja. Szenen und darstellen, gucken, wie stellt man das am besten dar. War großartig.
Aber woher hattest du das eigentlich? Also jetzt so mit 22 so Kritiken zu schreiben, ja, die dann auch noch von einem Regisseur auch noch gut gefunden werden, das ist ja schon, das schafft ja jetzt auch nicht jeder. Also wie bist du denn da dran gekommen? Oder wie hast du das?
Schreiben konnte ich immer irgendwie ganz gut. Ich habe immer gute Aufsätze geschrieben, also ich konnte immer ganz gut schreiben. Ich habe mich natürlich sehr interessiert für das Thema. Also Kritiken zu schreiben bedeutet natürlich einigermaßen zu wissen, was das für ein Stück ist und wie es andere inszeniert haben. Und ich habe da natürlich schon mich schlau gemacht. Also wenn ich jetzt irgendwie über den fliegenden Holländer eine Kritik geschrieben habe, dann habe ich mich natürlich eingelesen und habe das Stück kennengelernt und gelesen und wusste, was drinsteht und kannte den Text und habe mich schlau gemacht, was es für eine andere Inszenierung gab und so weiter. Also ich habe mich da schon so ein bisschen vorbereitet und konnte das dann ganz gut so hinschreiben.
Worauf achtet man da so? Also wenn du jetzt da drin sitzt, also jetzt im Theater oder in der...
Also so in der Inszenierung, wenn ich eine Inszenierung anschaue?
Ja. Wenn ich jetzt Laie wäre und ich wäre jetzt, also...
Na, ich habe natürlich... Und weil ich andere Kritiken auch gelesen habe, also wusste ich, worauf die achten. So, aber ich persönlich habe natürlich darauf geachtet, wie mir das gefällt, ob das schlüssig ist, ob ich das Bühnenbild verstehe, ob die Darsteller gut darstellen, ob sie gut singen, natürlich. Auch ob sie gut singen. Da wusste ich schon, was gut ist und was nicht so gut ist. Oder ob irgendwie eine Stimme durchkommt, übers Orchester kommt. Ja, ob man sich gut hört, ob sie sensibel singt. Das habe ich irgendwie schon irgendwie gewusst. Also ich habe irgendwie so meine Eindrücke beschrieben. Also ich weiß es nicht mehr so im Detail. Aber es ging ganz gut. Ich habe natürlich auch dadurch, dass ich andere Kritiken gelesen habe, habe ich so ein bisschen den Singsang eines Kritikers wahrgenommen und bin dann da auch so ein bisschen, habe das so ein bisschen imitiert. Also auf jeden Fall war es gut genug für diese kleine Zeitung, Oberbadisches Volksblatt, ich meine, das ist eine kleine Auflage, ne? Das war eine Region, die abgedeckt wird von denen, eine kleine Region. Also für die war das gut genug und irgendwie liest natürlich auch ein Regisseur, wenn dann die Kritik auch gut ist, liest er die natürlich gerne. Ja, also es war dann schon so, dass...
Also hast du sie nicht wüst beschimpft?
Ich habe sie nicht übel zerrissen oder so. Also die Kompetenz hätte ich wahrscheinlich auch gar nicht gehabt, das zu argumentieren, so wirklich. Also das ging irgendwie ganz gut auf. Aber ich habe nicht mal daran gedacht. Also ich habe jetzt nicht das irgendwie toll besprochen, um irgendwo irgendwie Weg zu bereiten für was anderes, sondern ich habe es einfach so geschrieben, weil mir hat es ja auch gefallen. Also,
ja, dann hat man natürlich direkt auch einen guten Stand tatsächlich. Also wenn man das dann ehrlich so schreibt, dann kommt man da. Und wie war das dann?
Und dann war das so, dass ich als Regieassistent ich habe den Job so gut gemacht, diesen ersten, dass ich dann im Programmheft stand als Regieassistent und sie haben mir auch ein bisschen Geld gegeben. Also und der eigentliche Regieassistent, der das machen sollte, der steckte, glaube ich, damals in einer Depression. Also der kam einfach nicht zur Arbeit. So war ich also der Einzige, der es gemacht hat und ich habe es gut gemacht. Das ist auch dadurch dann mir nochmal aufgefallen, dass nach der Premiere, ungefähr einen Monat später, rief mich das Theater an und hat gesagt, kommen Sie heute bitte zur Probe, weil wir haben eine neue Tosca, die einstudiert werden muss. Die Hauptrolle. Also ich soll die einarbeiten? Ja, klar, ich kenne ja die Inszenierung. Also okay, ich komme vorbei. Ich habe das zwar noch nie gemacht, aber ich mache das jetzt einfach. Und dann war das eine Probe, die lief so perfekt. Die lief so perfekt und ich wusste so genau, was ich der sagen soll. Ja? Und habe so eine geniale Probe, zwei Proben waren das, um sie für den Abend einzuarbeiten. Ne? Das war so genial.
Das war ein bisschen Glück gehabt auch. Ne?
Das ist... Ich habe einfach, da passte alles, ja. Und der Studienleiter kam zu mir hinterher und hat gesagt, wie oft haben Sie das schon gemacht? Ich sage, das war meine erste Probe. Meine allererste Probe war das. So, also das lief einfach sehr gut und das passte zu mir und zu dem, wie ich die Dinge aufnehme und wiedergebe und mit Menschen kommuniziere. Also ich konnte das einfach ziemlich gut. Das war einfach, ich habe mich wahnsinnig wohlgefühlt und war keine Sekunde gekünstelt oder ich muss jetzt einen auf dicke Hose machen oder wie auch immer. Das war einfach eine ganz authentische, schnurgerade Geschichte. Und also das war dann so diese Probe und ich wusste also, dass ich das ganz gut kann und habe deswegen andere Jobs gekriegt am Theater. Habe dann ein halbes Jahr später einen Job bekommen als Regieassistent an der Oper in Zürich, an der Züricher Oper, ganz tolles Haus, sehr gut ausgestattet, mit sehr tollen Künstlern, die da regelmäßig kommen und singen. Und da habe ich dann eine feste Stelle bekommen, tatsächlich. Eine der 10 Stellen, die es gibt in der Schweiz. Großes Glück gehabt, nochmal großes Glück. Und habe dann das gemacht und habe dann im Rahmen von dieser Stelle dann auch mit Regisseuren, die ich kennengelernt habe, die habe ich zum Teil begleitet zu Festspielen. Also ich war der Assistent von Otto Schenk, der Otti Schenk, der in Salzburg eine Inszenierung gemacht hat, eine Uraufführung. Und ich war sein Assistent in Salzburg bei den Festspielen. Das war meine Salzburger Festspiele-Geschichte. Also ich war dort Regieassistent. Ja, und
das ist ja völlig falsch aufgeschrieben.
Und genau. Also ich war nicht Pianist, wie es in dem Artikel stand, so lustig, in den Salzburger Festspielen, sondern ich war da Regieassistent.
Ah,
Und das. Klavier habe ich abgebrochen, weil das, da war ich einfach nicht gut genug. So hat sich das dann in diesem Artikel so komisch hingezuckelt zu dieser Aussage, ich sei in Salzburg Pianist gewesen.
Pianist scheint aber auch so ein Level zu haben. Ich erinnere mich, wir hatten mal den Direktor vom Futurium in Berlin. Der hat vorher Operngesang und auch Klavier tatsächlich hat er gemacht. Und also Operngesang war bei ihm. Da meinte er, es gibt halt so ein Level. Dann merkt man dann irgendwie, okay, da komme ich irgendwie nicht drüber. Also da sind andere Leute einfach so ein Naturtalent dann irgendwie. Das fehlt dann irgendwie. Das denke ich mir aus. Manchmal
Glück.
Wahrscheinlich.
Das ist auch viel, hat auch mit Glück zu tun, glaube ich. Also ob man dann die richtigen Leute kennenlernt oder ob dann, ich glaube, als Sänger braucht das auch so Glücksmomente, wo sie einspringen dürfen. Ja? Ein Galaabend, wo plötzlich der Star ausfällt, weil er Halsschmerzen hat und nicht singen kann.
Wie bei dir, ne?
Und man springt dann irgendwie ein und dann steht man da und liefert eine wahnsinnig gute Show ab und plötzlich hören alle hin.
Ja.
Ja? Was man vorher vielleicht nicht so tut, unfairerweise.
Ja.
Aber wenn dann in diesem Rahmen plötzlich stehen sie dann da und dann hören alle, werden aufmerksam und plötzlich wächst da was draus. Ist ja bei vielen so gewesen, bei vielen Sängern. Ja.
Ja, ist genau wie dein Regieassistent, der nicht mehr wiederkam. Ne?
Genau.
Ja, und wie lange hast du das dann gemacht?
Das habe ich dann gemacht bis 1983. Da war ein großer Umbau geplant am Opernhaus Zürich. Da wurde vom alten Haus praktisch, da kam ein zweijähriger Umbau. Man hat viel renoviert, die Bühne erweitert, die ganzen Werkstätten integriert und so ein Riesenumbau. Und in den 2 Jahren hätte man dann so in Hallenstadien und in Regionaltheatern hätte man dann gearbeitet für die Zeit von 2 Jahren. Und da hatte ich irgendwie keinen Bock. Ich habe irgendwie gedacht, ich liebe das Theater so alt, wie es war, mit der uralten Kantine, wo die Künstler sich mischten mit dem Publikum, weil alles praktisch, das war die Kantine für die Theaterleute, genauso wie für die Gäste. Ja, und da mischte sich alles, war so charmant, es war so verstaubt und herrlich. Und dann habe ich gedacht, okay, also das nutze ich jetzt als Gelegenheit. Ich habe immer so mit Film geliebäugelt und habe natürlich auch gemerkt, dass Oper eine sehr konservative Branche ist. Vor allem in Zürich, wo man so das klassische Musiktheater gepflegt hat, also da war nicht so das deutsche Regietheater, innovatives, kreatives Theater angesagt wie in Deutschland, sondern da war es eher klassisch. Man stand vorne an der Rampe und sang und es war alles so ein bisschen beschaulich und nicht ganz up to date. Und ich habe gedacht, ich möchte eigentlich gerne mit der Zeit gehen und was Aktuelleres machen und was mehr in der heutigen Zeit steht und habe dann geliebäugelt mit einer Stelle bei einer Filmproduktion in Zürich.
Eine Werbefilmproduktion?
Das war eine große Filmproduktion, die machten Werbung, die machten aber auch Industriefilme, die machten auch Spielfilme, die machten auch Fernsehproduktionen und es war so eine sehr interessante Company, weil sie einfach alles abdeckte. Ja, Radiospots und also praktisch in jedem Medienbereich waren die unterwegs. Und ich kam auf die, weil mein Bruder damals dort arbeitete und sich entschieden hat, dort wegzugehen. Und plötzlich hatte ich die Idee, ich möchte die Stelle meines Bruders vielleicht einfach weiter machen. Und bin dann dahin zu seinen Leuten, zu seinen Chefs und habe gesagt, also hier bin ich, Christian E., Regieassistent vom Opernhaus Zürich. Ich würde gerne Aufnahmeleiter werden oder würde gerne zum Film. Und die haben mich sofort genommen. Ja. Also sofort haben die mich genommen und weil der eine Chef, der war selber Regieassistent mal an der Oper und der hatte eine Riesensympathie sofort und hat mich sofort genommen als Aufnahmeleiter. Das ist so das, was ein bisschen vergleichbar ist mit Regieassistent am Theater. Man organisiert sehr viel. Ja? Man organisiert die Proben, die Requisiten, schreibt Probenpläne auf und so weiter. Also da war das eigentlich ziemlich nah. Also was ich da beim Film als Aufnahmeleiter zu tun hatte, das konnte ich eigentlich schon ganz gut von der Oper her. Also so organisatorische Sachen. Und so habe ich also diese Stelle bekommen. Und war sehr schnell irgendwie so auch im Kreativen mit dabei, weil es gab dann, ich rutsche da so rein, man redet dann so mit und gibt so seine Meinung ab manchmal oder seine Kommentare. Und die haben sofort gepeilt irgendwie, dass ich schon auch so ein gewisses Urteil hab, was jetzt da vielleicht gut ist oder was gut ausschaut vor der Kamera, was nicht.
Da war wieder irgendwie der Kritiker.
Ja, so irgendwie, ja, genau. Ich konnte ja nicht zurückhalten, also ich habe ja immer meine Kommentare abgegeben und hatte so meinen Geschmack und hatte so mein Gefühl für Dinge.
Ja.
Und daraufhin haben die mir dann relativ bald so einen kleinen Job gegeben als Regisseur. Die haben gesagt, schreib mal da was, da ist ein Kunde, der möchte so einen kleinen Film haben. Völlig Banane, völlig langweilig, aber vielleicht machst du mal was draus. So. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe was geschrieben und ich weiß noch, ich habe so eine kleine Geschichte geschrieben mit einem Learjet.
Und stimmt, dann in den 80er, 90er war das eine Nummer, ne?
Ja, große Nummer. Und bin ich damit zum Produzenten und der hat gesagt, vergiss es, viel zu teuer, die Kohle haben wir gar nicht. Sag ich, aber hat nicht der Nachbar von unserem Studio, das ist eine VW, große VW-Händler ist das, von dem man gehört hat, dass die einen Learjet haben. Ne? Habe ich gesagt, könnten wir nicht zu denen und sagen, wir wollen in eurem Learjet, der am Flughafen steht, drehen. Wir rollen ihn ja nur aus dem Hangar und dann wieder zurück. Das ist ja eine Nacht und der steht ja eh da. Also vielleicht
bringt Geld.
Genau, und vielleicht kann ich da einen Deal machen. Dann sage ich, ja, probier das mal, aber eigentlich geht das nicht. So habe ich die angerufen und habe tatsächlich diesen Learjet aus der Rippe geleiert für kein Geld. Ja. Der stand da rum. Also haben wir gesagt, okay, so, dann haben wir mit dem Learjet so einen Film gedreht. Ja. Wir haben den so rausgerollt und haben dann so getan, als würde der jetzt fliegen und so. Also. Und habe ich diesen ersten Film gedreht, ja, mit diesem kleinen Ding, was sehr groß und wichtig aussah. Und der Film kam ganz gut an. Wir sind in den Kosten geblieben und wir haben alles gut hingekriegt. Und das war eigentlich der Anfang meiner Regiekarriere. Also die haben dann gesagt, okay, das macht er gut. Das ist angenehm, mit ihm zu arbeiten. Okay, schreiben kann er auch. Okay, also. Und dann habe ich von da an so angefangen, Jobs zu kriegen von denen. Ich war so fest angestellt und konnte mich ausprobieren als Regisseur, 3 Jahre lang.
Erklär noch mal gerade nur für Leute, die jetzt nicht wissen, wie der Regisseurjob aussieht. Was wir jetzt also schreiben und dann?
Also ja, also in so einer Company, wo es also so darum geht, einen Industriefilm zu drehen, da geht es darum, dass man erstmal verstehen lernt, worum es geht. Ja, was ist das für eine Fabrik? Was stellen die her? Wie wird es da hergestellt? Wofür ist es? Was ist das Besondere an der Herstellung und so weiter? Und wenn man das verstanden hat, dass man dann das in eine Handlung schreibt. Ja, in eine Geschichte, die einen gewissen attraktiven Anfang hat, so ein Einsteiger, wo man die Leute so ranzieht, so mit einer Handlung, die gleich neugierig macht. So, und dann fängt man an zu erklären, was sie eigentlich machen. Und das schreibt man dann auf. Ja, man schreibt dann praktisch so ein Drehbuch, was dann irgendwie einen tollen Anfang hat und eine gute Durchführung und hinten noch ein gutes Ende. Und so, das schreibt man dann auf. Und wenn alle zufrieden sind damit, dann kommt der Drehtag, wo man das dann dreht. Ja. Vorher natürlich werden Dinge vorbereitet. Wo dreht man das? Wie dreht man das? Wie ist das Konzept der optischen Darstellung? Ist das eine Handkamera oder ist das alles, werden da so nur Kamerafahrten gemacht oder wie auch immer? Das ist dann so die Umsetzung und dann kommt der Drehtag, dann geht man von Szene zu Szene, ja, und sagt, wie man das gerne hätte und guckt drauf, dass es ungefähr so ist, wie man sich das vorgestellt hat und dreht so Szene für Szene. Ja. Redet mit den Darstellern, man sagt, wenn sie zu aufgeregt sind oder wenn sie zu laut sind oder wenn sie irgendwie blöd performen, dann sagt man, du mach mal ein bisschen weniger oder guck mal dahin.
Gab es da mal eine gute Szene?
Na, es gibt viele Szenen. Ich meine, ich habe dann den Job, habe ich dann 35 Jahre gemacht. Ich meine, es gibt unzählige Szenen.
Ah, hast du noch eine so in Erinnerung, die jetzt so spontan kommt, wo es jetzt besonders?
Also ganz, ganz spontan habe ich gedacht an eine Szene, da habe ich für Jungformat, mit Jean-Remy-Format, habe ich einen ganz frühen Bild-Zeitungsfilm gemacht.
Ah.
Für die Bild-Zeitung. Und die wollten eigentlich einen Spot machen, wo so ein Promi richtig abkotzt über die Bild-Zeitung. Richtig abkotzt über die. Im Bild. Und dann am Ende sagt die Bild-Zeitung, kommt der Abbinder, der sagt einfach, Bild-Zeitung, bild dir deine Meinung. Ja, also jeder kann sich seine Meinung machen und du bildest dir deine Meinung.
Den kenne ich sogar noch.
Ja?
Ja, ja.
Also, das war nämlich, die wollten das mit Campino machen. Campino hat natürlich gesagt, nö, mach ich nicht.
Ja, klar.
Und daraufhin schien das Projekt tot zu sein. Und dann kam mir aber die Idee, das mit der Nina Hagen zu machen, ja, vielleicht. Nina Hagen war damals so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Es ist so ein bisschen still geworden um sie. Und dann habe ich die angerufen und habe gefragt, ob sie es macht. Dann hat sie gesagt, wo? Ja. Und dann haben wir das mit der Nina Hagen gemacht. Und dann haben wir uns entsprechend vorbereitet und da kam Nina 4 Stunden zu spät. Ja, wir haben gewartet und wussten nicht, ob sie kommt und so. Und da kam sie und war so ein bisschen zu gedröhnt auch und hat sich laufend immer wieder einen neuen Joint gedreht und reingeschoben, reingezogen. Und war so ein bisschen wie neben der Kappe. Also man konnte kaum reden mit der.
Also sie spielt keine Rolle zerstreut. Auf Deutsch. Sie ist genauso.
Sie ist genauso total verpeilt, ja. Und ich habe schon gedacht, boah, was wird denn das? Und so, okay, also gut. Und dann haben wir also die Kamera hergerichtet und gesagt, okay, hier so, das Licht steht ungefähr. Und sie hatte so eine lustige Frisur mit einem Vogelnest drin, weiß ich noch. Also so, ein Vogelnest in ihren Haaren. Das war so total witzig. So. Und dann ging es eben darum, dass man sagt, okay, Nina, du sagst jetzt, was du scheiße findest an der Bild-Zeitung. Ich meine, darum geht's, ja? Mhm. Also, was du anregst und wie das bitte sein soll und so. Und sie hat aber nie gesagt, was sie sagt. Ich hätte gesagt, komisch und so, ein bisschen, wie gesagt, so verpeilt kam sie daher. Und dann mit der ersten Klappe. Wir haben nur die Klappe geschlagen, sagt, okay, Kamera dreht, Kamera drehte, die Klappe wurde geschlagen. Auf diesen Fingerschnipp war Nina eine Granate. Die hat losgelegt mit ihrem ganzen Charme, mit ihrem ganzen, was sie drauf hat, was sie drin hat an Temperament, an Feuer, an Emotionen, hat sie also losgelegt und gesagt, also erstens, also die ganze der AIDS-Lüge so, und hat dann irgendwie über Legalisierung von Drogen über alles abgezogen gesagt und sonst, wenn ihr das nicht ändert, ist und bleibt ihr total scheiße. So, das war ein Take. Wir waren alle platt, wir konnten gar nicht mehr atmen. Ja, das war so kraftvoll und so fantastisch. Wir haben dann noch 2 Takes gedreht oder so und das war's dann.
War die Zeit wieder drin.
Und da war die Zeit wieder drin. Und vor allem war es dann der Film. Ja, krass, es war ungeschnitten, das war dieses
Date. Ich erinnere mich auch dran, der ist super.
Ja.
Also wo sie da einfach nur in die Kamera flucht wie andere. Das ist,
genau.
Der ist echt hängen geblieben.
Das ist,
also dann war er eben auch echt.
Ja, ja, das war total echt. Und das war so ein Beispiel, wie es natürlich zauberhaft ist. Ja? Ja. Wenn du dann jemanden vor der Kamera hast, der dann plötzlich irgendwie Gas gibt. Ja, der plötzlich auf Fingerschnipp ist er da und sowas von präsent.
Aber hattest du mal das Gegenteil? Also wo es wirklich einfach so komplett, also ich erinnere mich an einen Dreh mit einem bekannten Fußballmanager, der sollte glaube ich nur 2 Worte sagen und hat dafür ungefähr 400 Takes gebraucht. Und es war
du kannst dich erinnern?
Haben sie aufgegeben und das irgendwie zusammengeschnippelt.
Du kannst dich erinnern oder hast du selber auch schon gemacht, wenn du ein Wort 20 Mal liest, plötzlich denkst du, das Wort ist so absurd, das gibt's doch gar nicht.
Yeah.
Ja, das kann doch gar nicht sein.
Ja,
so, jetzt musst du dir vorstellen, ein Darsteller, der ein Wort sagen muss oder 2 Worte, das ist das Schlimmste, was es überhaupt
wahrscheinlich,
nicht.
Wahrscheinlich, ja.
Weil wenn du, eigentlich ist es dann das, die ersten 5 Mal, wenn es dann nicht kommt,
kannst feiern,
ist eigentlich, kannst du eigentlich nach Hause gehen. Ja. Kannst du eigentlich nur sagen, okay, jetzt kommen wir morgen wieder oder wir nehmen den ersten Take oder was immer. Also, ja, ich habe vieles erlebt. Natürlich Leute, die total auseinanderfallen vor der Kamera. Es ist ja Leute, die einer Kamera für die Kamera was machen, da merkst du sehr schnell, wie authentisch die sind oder was fake ist oder wie unsicher sie sind oder so. Das ist schon also ein bisschen brutal, weil eine Kamera zieht einen Menschen eigentlich aus. Also stellt ihn, zeigt ihn, wie er wirklich ist. Ganz oft. Mhm. Ja, und die Erfahrung habe ich schon gemacht, dass eigentlich tolle Leute dann plötzlich abkacken vor der Kamera. Einfach, weil sie versuchen, was darzustellen. Und das merkst du sofort, dass das nicht hinhaut.
Ja. Was mein, also wie meinst du es?
Du merkst einfach, wie sie ringen mit ihrem Selbstbild, was sie haben. Sie wollen dann souverän dastehen oder irgendwie besonders toll wirken oder so. Und das setzen sie dann auf.
Ja, aber spielen die Schauspieler jetzt automatisch jemand anderen eigentlich tendenziell?
Naja, die können das natürlich. Schauspieler.
Ach, du meinst, wenn er jetzt
normale Menschen. Also, ja, okay, normale Menschen. Es gibt aber auch Darsteller, die natürlich Schiss haben. Ja. Es gibt natürlich auch Schauspieler, die nicht oft drehen. Die oft drehen, die können das natürlich, ja. Die haben eine Routine, mit der Kamera umzugehen. Aber ich habe ja ganz oft auch mit Menschen gedreht, die überhaupt nicht Kamera geübt sind. Das war eigentlich so einer meiner Spezialitäten als Regisseur, mit Leuten zu arbeiten, die zum ersten Mal vor der Kamera stehen. Und ich konnte die so irgendwie einfangen und ich konnte mit denen so beiläufig umgehen oder die so natürlich in eine Situation ziehen, dass die auch zum Teil gar nicht gemerkt haben, dass die Kamera läuft.
Aber was war da so der Trick?
Ja, eigentlich das war der Trick, dass ich sehr viel in natürlichem Licht gedreht habe. Jedes Filmset, wie man sich das vorstellt, ja, da stehen Lampen rum und dann kommt der Tonassistent und schlägt noch die Klappe vor der Nase und oh, jetzt läuft der Ton, oh, jetzt läuft die Kamera, oh, jetzt muss ich gut sein, oh, jetzt muss ich irgendwas Tolles sagen oder muss besonders gut rüberkommen. Und ich habe das alles nicht so gemacht, sondern ich hatte eine kleine Kamera, klitzeklein, die war so klein, dass ich sie in der Hand haben konnte. Und ich habe dann so mit Leuten eigentlich immer selber die Kamera geführt und habe die so in ein Gespräch verwickelt und habe immer so ein bisschen auch gedreht, so dass sie es nicht gemerkt haben. Also ich habe die Kamera dann so in der Hand gehalten und wusste ja ungefähr, was für ein Bild ich mache, auch wenn ich nicht durchgucke. Und habe die so abgelenkt oder abgeholt, so dass die gar nicht peilten, dass jetzt da Film gemacht wird.
Wie ein Fotograf eigentlich, ne?
Ja, so eine Art. Also ich habe auch immer, aus dem Grunde habe ich geliebt, mit vorhandenem Licht zu drehen, weil die Leute schon gar nicht irgendwie merken, dass das ein Set ist. Ja, wenn da keine Lampen rumstehen.
Ja, klar.
Sondern wir haben unser Licht so konzipiert, dass es dann genau richtig ist in dem Licht, was da war. Und haben uns dann dahin gestellt, wo es wirklich gut aussah. So, dass die Leute gar nicht peilten, dass das ein Set ist. Ja, das kam so rüber wie eine Probe. Ja. Wo wir einfach nur so plaudern und so ein bisschen so tun, als ob und irgendwie, du könntest ja das noch sagen und hier. Und die haben einfach so improvisiert und haben gar nicht gemerkt, dass jetzt das die eigentliche Aufnahme ist, dass es jetzt darauf ankommt, dass das der große Moment ist. Haben sie gar nicht gemerkt. Und so habe ich wirklich, wirklich gutes Zeug aus Leuten rausgeholt, die noch nie vor der Kamera waren.
Ja, so,
dass die einfach irgendwie ein gutes Gefühl hatten und völlig relaxed waren und unverkrampft. Und
ich muss gerade an Thomas Gottschalk denken, der hat irgendwann mal gesagt, dass alle Leute denken immer, wenn man ihn im Fernsehen sieht, das wäre eine authentische, lebensnahe Situation. Also wenn sich Leute im Fernsehen so eben so verkrampft aufführen. Er sagt, das ist total klar, weil es ist die natürliche, authentische Reaktion ist verkrampft, weil du schaust in ein schwarzes Loch.
Ja.
Du hast ja eben keinen, man sieht ja den Zuschauer nicht. Genau. Aber der Zuschauer sieht, das ist ja eben dieses Missverständnis. Genau. Das macht ja auch einen Schauspieler aus.
Ja, ja,
dass der das ausblendet.
Ja, ja, dass der das überkommen kann. Auch bei Fernsehen, ich meine, Fernsehen ist insofern schwierig, dass das Fernsehen eben immer genau so große Sets sind. Studios mit Licht und Leuten, 100 Leute, die rumrennen und Kabelträger und Tonleuten und Mikrofonen, die dir vor die Nase gehängt werden. Und irgendwie ist es einfach, das Ganze ist so künstlich, dass es schwer ist, natürlich zu sein. Und wir haben eben den Vorteil gehabt, bei unserer Art des Filmemachens, dass wir da ganz anders vorgehen konnten. Viel kleinere Crews. Ich habe dann immer geguckt, dass möglichst niemand im Raum ist. Oder ganz wenige nur. Und das hat wahnsinnig geholfen. Ja, dass wir Bilder gemacht haben, die nicht so künstlich inszeniert waren. Also wir haben ja auch die ganzen Filme so gemacht mit vorhandenem Licht. Und da haben wir eigentlich immer die natürlichen Situationen gesucht. Die authentischen Situationen auch. Und so haben wir, glaube ich, ganz gut glaubwürdige Szenen gemacht, wo wir dann auch natürlich extrem frei waren, Dinge auszuprobieren. Ja, wenn man nicht ein Set hat, wo alles so festgeschrieben ist und man dreht nur eine Szene oder ein Wort 40 Mal hintereinander. Wie bitte kann man da noch natürlich sein? Nee. Ich meine, das ist alles so fremd und abartig. Und wir haben das immer so gemacht, dass wir so über ein Gespräch und so einlullend für die Menschen und sehr einfach mit kleinem Team gearbeitet haben und dadurch einfach viel Authentisches einfangen konnten.
Aber wenn du sagst wir, meinst du dann deine eigene Produktion, die du irgendwann gegründet hast, oder warst du jetzt noch bei der Filmproduktion, wo du damals
die Crew? Nee, ich habe dann angefangen, um die Geschichte weiterzumachen, ich habe dann dort 3 Jahre lang als Regisseur mich praktisch ausbilden lassen dürfen und gleichzeitig ein Gehalt gehabt. Also das war ein Traum. Es war praktisch wie eine bezahlte Filmschule. Ja. Und habe dann noch ein Jahr dann für die exklusiv gearbeitet, also, aber als freier Mitarbeiter. Die haben darauf bestanden, ja, du kannst frei sein, aber du arbeitest bitte nur für uns. Das ist, was gibt's was Tolleres? Ich habe mehr verdient, ich habe nur die Hälfte gearbeitet und hatte ein sicheres Auskommen, weil ich habe Jobs von denen bekommen, einfach zugesichert. Ne? Ja. Und das habe ich dann ein Jahr noch gemacht und dann war ich wirklich frei und habe dann angefangen, wollte nach Amerika nochmal, habe ein Jahr versucht, in Amerika Fuß zu fassen als Regisseur, was überhaupt nicht klappte. Da hat keiner auf mich gewartet, natürlich. Und dann bin ich wieder zurückgekommen in die Schweiz und habe dann mit einem Kollegen eine Filmproduktion gegründet. Und das war eigentlich der Anfang meiner Selbstständigkeit. Das war 1987. Da habe ich eine Firma gegründet mit meinem Buddy. Und seitdem war ich eigentlich selbstständig. Ich war Teilhaber dieser Filmproduktion und so war es dann eigentlich mein ganzes Leben lang. Mit wechselnden Konstellationen. War ich eigentlich immer Produzent. Also das heißt, ich war Regisseur, aber als Produzent der praktisch die Jobs kriegen musste. Ich musste sie kalkulieren. Ich habe sie kalkulieren lassen von einem Menschen, der das gut kann. Aber ich war praktisch der Besitzer von der Filmproduktion und stand dafür gerade, dass der Film für dieses Geld in der Zeit so gedreht wurde, dass alle zufrieden sind.
Ja, so rein rechnerisch müsste das so Ende der 80er gewesen sein, oder?
Genau, also das war 87 haben wir die Company gegründet und seitdem war das praktisch mein Leben, ja, war das mein Job.
Hast ja die besten 20 Jahre der Werbebranche mitgenommen.
Ah, genau. Die 90er.
Ich bin ja rein, als alles doof wurde, wurde mir dann im Rückblick betrachtet,
genau, mitgeteilt. Ich hab dann tatsächlich die 90er Jahre in Deutschland mitgemacht. Das kam so. Ich hatte dann diese erste Company, die wir gegründet haben, da haben wir dann mit einer anderen Company uns zusammengeschlossen und wir waren plötzlich 4 Leute. Also das war eine Filmproduktion mit 2 Regisseuren und ich hatte ja meinen Freund, der war auch Regisseur. Und so haben wir uns zusammengeschlossen zu einer Filmcompany mit 4 Regisseuren. Ja. Und das klappte auch wahnsinnig gut und wir haben viel Umsatz gemacht und tolles Business. Und irgendwann merkte ich aber, das ist mir alles zu eng in der Schweiz. Wir haben 4 Regisseure, wir sind 4 Freunde. Keiner hätte versucht, im fremden Gebiet nach Kunden zu suchen, also praktisch über einen Zaun zu fressen, ja, also dem Kollegen irgendwie einen Kunden abzujagen. So waren also praktisch das kleine Land Schweiz, was sowieso einen kleinen Output hatte oder eine kleine Produktionsmenge, war das noch 4 geteilt. Also ich durfte praktisch nur ein Viertel, also praktisch nur meine Kunden bearbeiten und das war mir einfach zu wenig, es war einfach zu wenig Arbeit, es war einfach zu wenig Kunden. Also kam mir die Idee zu sagen, lass uns doch mal nach Deutschland gehen. Also mal in Deutschland gucken, was da ist. Und dann haben wir das entschieden, dass wir in Hamburg eine kleine Filiale gründen und dass ich als Statthalter hier in Hamburg mal schaue, ob ich hier Business generieren kann. Und ich bin dann 1991 nach Hamburg gekommen und habe versucht, Jobs zu kriegen. Und ich habe dann Agenturen besucht und habe gesehen, was die machen, ja, was da an Potenzial an Jobs ist, nur in Hamburg. Und dann war ich aber auch in Frankfurt und in München und in Köln, Düsseldorf und habe gesehen, was da ein riesen Potenzial an Arbeit ist. Aber ich habe gerade noch keine Jobs gekriegt am Anfang. Ist ja klar, es braucht einen kleinen Moment, bis man das Vertrauen hat, bis man meinen ersten Job kriegt. Und in der Zeit sind dann meine Kollegen sehr ungeduldig gewesen und haben gesagt, ja, wo bleiben jetzt diese großen Jobs da aus Deutschland? Und ich habe gesagt, ich brauche Zeit. Und in der Zeit sind wir dann irgendwann übereingekommen, dass ich meine Anteile von der Schweiz tausche gegen deren Anteile von Hamburg. Also wir waren ja gleich beteiligt an allem. Und ich habe dann einfach gesagt, okay, ich möchte eigentlich gar nicht mehr zurück nach Zürich, sondern ich würde gerne Deutschland übernehmen. Und die hatten kein Interesse an Deutschland. Also habe ich dann meine Anteile getauscht gegen deren Anteile von Hamburg. Und so habe ich dann meine Company plötzlich alleine besessen in Hamburg und war für mich alleine verantwortlich und habe Schlag darauf sind Jobs gekommen und ich konnte eigentlich die tollen 90er Jahre mitmachen, wo ja. Springer Kobi und Jung vom Matt aufkam. Springer Kobi war schon da.
Dazu muss man sagen, das ist so eine Werbeagentur-Legende halt. Also die waren bei, also ich bin so Anfang 2000er in die Branche rein, da war Springer der Kobi gerade pleite.
Ja,
ich habe das immer nur, dass wenn man allerdings in die Branche geht, dann nimmt man eigentlich nur von allen mit, das muss man mal erlebt haben. Also ich habe es selber auch nicht erlebt, ich habe es nur immer so aus zweiter Hand, das muss fantastisch gewesen sein. Also genauso Madman-mäßig, wie man sich das auch immer so vorstellt.
Ja. Ja.
Mit völlig absurden Partys und das habe ich dann.
Einen neuen Style. Es war interessant zu sehen, dass das Phänomen Springer der Kobi stand für mich dafür, dass Deutschland sich vereinte. Also dass Deutschland plötzlich, also dass die Mauer fiel und dass Deutschland plötzlich ein riesengroßes Land war. Und dass die Deutschen selber sich neu besinnten über sich selber, über die eigene Identität, sich klar wurden, dass sie ein großes, wichtiges Land jetzt sind in Europa und sie haben praktisch angefangen, ein eigenes Selbstvertrauen aufzubauen als Nation. Ich als Schweizer darf das sagen. Ja, ich war ja Schweizer, ich habe das so beobachtet aus der Schweizer Perspektive. Ich habe einfach gemerkt, dass in Deutschland plötzlich eine Bereitschaft war, nach eigenen Talenten zu suchen. Ich weiß noch, dass die 80er Jahre geprägt waren davon, dass man sagte, alles was gut ist, kommt aus England, aus Frankreich. Man hat teure Regisseure eingeflogen. Die sind nach Deutschland gekommen und haben auf einer Arschbacke eine schlechte Geschichte abgedreht und haben die Kohle gezockt und sind einfach wieder nach Hause und haben sich die Hucke vollgelacht. Ja. Und da kam nie wirklich was Gutes zustande. Und Springer der Kobi war, glaube ich, die erste Agentur, die gesagt hat, ey, lass uns doch mit lokalen Talenten arbeiten. Da um die Ecke, lass uns mit denen ein Bier trinken gehen und lass uns mit denen Besprechungen machen. So, spontan. Wir haben hier eine Idee. Was hältst du davon? Lass uns das doch mal probieren. So ganz klein, ganz einfache, gute Geschichten, die man für kleines Geld machen konnte. Das war deren Kultur. Praktisch, lass uns suchen, was in Deutschland selber für Talente vorhanden sind. Ja. Zum ersten Mal eigentlich. Und ich kam glücklicherweise genau in die Zeit hinein. Und ich war genauso ein Buddy in derselben Stadt. Und wir haben uns getroffen zum Bier und auf einer Party und sind da, haben über Projekte geredet und plötzlich kam eine Idee zustande und plötzlich habe ich gesagt, ich hätte noch eine Idee, wie man das lösen könnte. Ah, lass doch mal. Ja, okay. Schau mal, ob das geht. Ob du einen findest, der in King Kong drehen kann. An der Party besprochen, ja, und so, weißt du, so, und dann hat man auf dem kürzesten Dienstweg praktisch, hat man so auf Augenhöhe miteinander Projekte entwickelt und das sind natürlich die viel besseren Produktionen geworden. Ja, das waren, das, da hatte man.
Mit Herzblut dabei.
Ja, mit Herzblut. Und man war sich nah und man war sich, man mochte sich und man hat an einem Strang gezogen. Und das war diese Zeit. Das war großartig. Meine große Chance, halt anzufangen, richtig schöne, tolle Filme zu machen, die dann auch Preise gewannen und auch international Preise gewannen und so. Und das war einfach so der Anfang. Es war ein sehr guter Anfang für mich hier in Deutschland. Und so war das dann. Ich hab dann das mit großem Genuss hab ich diesen Job gemacht und das hat mich dann eigentlich auch immer weitergebracht, insofern, dass auch internationale Produktionsfirmen aufmerksam wurden auf mich und ich habe dann auch angefangen, international zu arbeiten für eine amerikanische Filmproduktion, die weltweit vernetzt war. Also konnte ich für die dann in Australien arbeiten, ich konnte eine australische Kampagne machen, ich konnte für China arbeiten, ich konnte für Japan arbeiten. Und habe für Japan Filme gedreht.
Wie war das? Oder ist es anders? Also gibt's
ja, ganz anders.
Erzähl mal.
Naja, in Japan ist einfach die Kommunikation. Die Kommunikation geht völlig anders. Ja? Die haben einfach ihre Art zu kommunizieren. Das ist und Probleme anzugehen. Da wird viel länger geredet. Großräumig wird ein Problem besprochen. Im großen Kreise, ja, wird das Problem umwandert praktisch, ja, und redet über jede mögliche Option in jede Richtung.
Hier werden große Kreise in die Luft gemalt.
So ungefähr, ja. Also, und irgendwann verdichtet sich's dann so in eine Gangart und im Moment, wo man sich dann einig ist, also im Moment, das Ganze kocht sich dann so ein in eine Lösung hinein und dann geht's wie durch Butter. Dann geht's Schlag auf Schlag. Ja. Während in Deutschland aus meiner Sicht nie genug geredet wird, und sondern einfach gemacht. Das hat auch einen Charme, aber dann auf dem Weg merkt man 30 Mal, dass das genau so nicht geht. Ja, dass man was anderes tun muss. Und dass man, so ist es einfach so ein Trial-and-Error-Weg. Und in Japan ist es nicht so. Also da muss man ganz genau wissen, ganz genau analysiert haben, worum es geht. Und dann kann man eigentlich schnurgerade durch, ganz am Ende. Also da gibt es dann auch keine, da gibt es dann auch kein Verwackeln mehr. Also es ist dann irgendwie genau der Weg. Den geht man dann schnurgerade durch.
Ja,
ist ganz gut. Es ist nur, bis man gelernt hat, wie die ticken.
Ja.
Wird man fast wahnsinnig, weil man, die sagen auch nie nein. Aber es ist höchst interessant, muss ich sagen. Ganz, ganz, ganz interessant. Und mir ist noch heute nicht klar, ob der Film, den ich da gedreht habe, auch tatsächlich verstanden wurde, so wie ich ihn gemeint habe. Ich weiß es noch heute nicht. Ein sehr schöner Film. Ich habe ihn immer noch so hin und wieder, gucke ich ihn mir mal an und frage mich immer wieder von neuem, ob der jemals von denen so verstanden wurde, wie er gemeint war.
Ja, wobei die Sehgewohnheiten sind ja wirklich komplett anders. Also wenn man mal hin und wieder mal auf YouTube auf so einen japanischen Channel kommt, das ist ja LSD. Das
ja, ja, ja. Also, es ist aber auch nicht immer so. Also es ist tatsächlich so, ich habe diese Kampagne gemacht mit Wieden Kennedy in Shanghai. Und was eine geniale Agentur ist auch. Wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Fachsimpeln kommen, aber das waren Leute, die wirklich auch die Kultur kannten und die Kulturen kannten. Und ich habe eine Kampagne mal gemacht, so eine panasiatische Kampagne. Das war für Chinesen, also quer durch, runter von China bis Australien. Und da gab es dann so einzelne Filme, die waren dann eben nur für Japan. Und die haben natürlich schon gewusst, was sie machen. Auf der anderen Seite gab es in Japan auch immer Leute, die sehr gerne so im westlichen Style Filme machen oder Filme haben wollten. Also die wollten das auch in dieser Art, die eigentlich ziemlich unjapanisch war. Mhm. Und das war dann meine Chance. Also die wollten gar nicht, dass ich jetzt schrill japanisch mit irgendwie komischen Einblendern und bunt, schrill, merkwürdig. Die wollten das gar nicht so, sondern die wollten das eigentlich so haben wie europäisch.
Hat dir da eigentlich noch was aus dem Theater so immer mal was genutzt oder was gebracht, diese Ausbildung von da? Oder war das eigentlich was völlig anderes?
Nee, was mir wahrscheinlich geholfen hat beim Film, ist das Verstehen, dass etwas, was spontan entsteht oder live entsteht, meistens sehr viel mehr Wert hat als eine stumpfe Inszenierung für die Kamera. Hm. Und aus dem Grunde habe ich eigentlich immer versucht, atmosphärisch so zu sein wie auf einer Theaterbühne.
Ach, dann doch.
Oder Probebühne, eher Probebühne. Also zu proben mit den Leuten und die Atmosphäre zu generieren, tu, was du denkst und probier einfach mal und probier dich aus. Und wenn es dann nicht geht, dann probieren wir was anderes. Es ist alles eine Probe. Es ist nicht jetzt der Moment und du musst perfekt sein, sondern ja, du kannst spielen. Du darfst das spielerisch angehen. Und dieses Spielerische, das habe ich definitiv vom Theater mit zum Film genommen.
Ja. Du hast ja gesagt, du hast es 30 Jahre lang gemacht. Wie hat sich denn das so verändert in der ganzen Zeit?
Ja, also es hat sich Wesentliches verändert. Am Anfang war ja das so ein bisschen pioniermäßig mit diesen Kreativagenturen, mit Kunden, die zum ersten Mal so Werbespots produzierten und produzieren ließen, also so mit einer großen Freiheit, mit einem großen Vertrauen. Die haben diesen tollen Werbeagenturen geglaubt und haben gesagt, okay, wenn ihr sagt, das ist eine gute Idee, wir glauben euch. Ja? Und die hatten auch richtig Erfolg damit. Also Springer der Kobi hat damals Mercedes-Filme gemacht, die sind legendär, nach wie vor. Und sie hatten große Erfolge mit diesen Leuten. Auch Jean-Remy von Matt, wie er Werbung dachte und anging, das war einfach damals total ungewöhnlich. Wahnsinnig kreativ. Und das hat den Leuten viel Erfolg gebracht. Dann fing sich das an, langsam zu verändern. Man wurde langsam erfolgsverwöhnt und irgendwie hat sich die Zeit auch verändert. Man wollte dann schon auch zum Teil größer inszenieren. Also irgendwo wuchs so, die Budgets wuchsen. Irgendwie kam gefühlt, wurden die Ideen immer größer und teurer. Man hat mehr Geld ausgegeben, da kam dann auch so auch Druck auf, ja, je größer die Budgets waren, desto mehr konnte man in Sand setzen, also desto mehr Leute müssten das abnicken und einverstanden sein. Je mehr Leute mitreden und das abnicken müssen, desto safer muss man spielen, ja, desto mehr muss man auch jeden glücklich machen. Also die Produktionen wurden größer, wichtiger, komplizierter, schwieriger, nicht immer besser. So, und plötzlich kam eine technische Revolution daher. Plötzlich gab es Kameras, Spiegelreflexkameras, wo man filmen konnte. Plötzlich gab es Chips, wo man also wirklich auch mit kleinen Kameras großformatig schöne Aufnahmen machen konnte. Plötzlich gab es Innovationen im Post-Production-Bereich, also man konnte Filme schneiden auf dem Laptop. Da gab es plötzlich Schnittprogramme, wo man also digital schneiden konnte, auf dem Laptop. Plötzlich kam eine neue, also so eine Demokratisierung daher, wo plötzlich ganz neue Talente kamen, wo für viel weniger Geld auch was sehr Gutes gemacht werden konnte. Aber weil natürlich so viele Leute nachkamen, gab es natürlich immer noch viel Produktion. Da musste gar nicht so gut sein. Ja, das musste einfach irgendeine Szene sein, irgendwie ein Vater, glücklicher Vater, der sein Kind hochstemmt im Sonnenlicht, die glückliche Mama, die irgendeine Suppe rührt in der Küche, wie auch immer. Wie wir dann sagten, despektierlich Vignettenfilme. Ja, so Filme, wo keine Geschichte mehr erzählt wurde, sondern wo einfach nur so Szenen waren, die sich aneinander reiten. Von glücklichen Menschen, die so diese Stereotypen-Werbeszenen. Ja? Ja. Und die waren natürlich auch relativ günstig darstellbar. Und dadurch, dass das so günstig wurde, hat man dann auch sehr viel schneller angefangen, so Filme zu bestellen und oder zu konzipieren, war dann gesagt, okay, jetzt machen wir irgendwie einen Film für unsere Leibniz-Crackers, ist ja schnell gemacht, ist ja schnell, mach einfach mal. Und da hat man irgendwas gewurstelt und irgendwas gemacht und das hat dann ordentlich ausgesehen, aber das hatte keinen Anspruch mehr. Da war niemand mehr, der sagte, aber wir wollen die geile Idee haben, aber wir wollen den richtig tollen Film machen, der die Welt verändert. Ja. Und so entsprechend beliebig, wie es auch günstig wurde, Filme zu produzieren, so beliebig wurden auch die Ideen. Und so beliebig wurden auch die Ansprüche. Und das war eigentlich so für mich der Anfang des Zerfalls dieser Branche, wie ich sie kannte. Wo wir wirklich versuchten, gute Sachen zu machen. Ja, wirklich Filme, die wirklich im Gedächtnis blieben und die in kürzester Zeit wirklich Spaß machten oder besonders inspirierend waren oder lustig oder auffallend. Der Anspruch, der zerbröselte mit dieser Beliebigkeit. Ja, es ist einfach so eine Beliebigkeit reingerutscht und entsprechend zerfiel auch die Wertigkeit meiner Arbeit. Ich merkte das. Ich sollte immer mehr drehen mit immer weniger Geld. Und weniger Geld heißt auch weniger Zeit. Und so wurde es eigentlich immer schlimmer. Und ich habe dann gemerkt, obwohl ich ja selber teilnahm an dieser Entwicklung. Ich war ja der Erste, der auch so eine kleine Kamera kaufte und Filme drehte mit dieser kleinen Kamera, weil das kam mir total entgegen, ja, so wie ich eigentlich filmen wollte. So eine kleine Kamera war hervorragend. Konnte man drehen, ohne dass es einer merkte. Und ohne dass mein Schauspieler das merkt, hätte sich ihn drehte. Ja, es war wirklich hervorragend. Ich merkte aber eben, dass die Branche langsam kaputt geht, weil der Anspruch war nicht mehr da, es zerbröselte praktisch. Man musste immer schneller drehen, es gab keine Ideen mehr, für die man sein Herzblut hergeben konnte. Also es wurde einfach immer erbärmlicher. Und ich habe damals zum ersten Mal angefangen zu denken, sag mal, das geht doch nicht ewig so weiter, das wird eigentlich immer schlimmer. Was würde ich denn überhaupt tun in meinem Leben, wenn ich jetzt das nicht mehr tun würde? Weil bisher war das irgendwie das Einzige, was ich konnte. Und habe relativ früh angefangen, mir so einen Plan B zu überlegen. Ohne konkretes Ziel, wie lange mache ich das noch oder wann bin ich so weit?
Was heißt früh?
Früh heißt vielleicht 6 Jahre vor meinem Absprung. Vielleicht 5, 6 Jahre vorher. Okay, und da war ich noch richtig, richtig gut im Geschäft. Also ich habe richtig viel gearbeitet. Aber irgendwie habe ich das immer so angeschaut.
Schon gemerkt.
Von außen, das kann nicht mehr lange so gehen. Das ist wie ein Tanz auf dem Vulkan irgendwie.
Ist ja verrückt, wenn du dir das jetzt nochmal, um einen Sprung zu machen, wenn du dir das jetzt von heute anguckst. Das ist ja total irre, weil jetzt gerade auch während Corona oder nach Corona, Fasten, man traut sich ja kaum zu sagen, nach Corona. Aber dass die Branche liegt ja komplett brach.
Ja.
Das ist wirklich völliger Wahnsinn. Also vom Timing her hast du ja auch irrsinniges Glück gehabt.
Ja, auch. Glück, ja. Totales Glück. Also,
Und dann 6 Jahre schon, dann hast du dir überlegt. Und
wie bist du jetzt? Ich mir überlegt, und was könnte das sein? Und eigentlich bin ich dann relativ schnell drauf gekommen, das, was mich wirklich begleitet in meinem Leben, was wirklich, wirklich immer wichtig war, auch immer wichtig nebst Familie und Freunden, aber so interessensmäßig, das war Essen. Kochen und Essen.
Das hören wir hier relativ oft.
Ja. Kochen und Essen, das ist für mich wie...
Da kann sich jeder drauf einigen.
Genau. Ich hatte bei meiner Zeit, wo ich so viel gefilmt habe und viel rumgeflogen bin auf der Welt, bin ich immer nach Hause gekommen mit total Jetlag, verquerer Zeit und so. Und im Moment, wo ich in der Küche stand, war das Jetlag weg. Ich konnte sofort anfangen zu arbeiten oder irgendeine Nudel füllen oder ein Fond kochen, was über 4 Stunden geht. So, das war einfach mein Nachhausekommen in die Küche und kochen.
Meditation.
Es ist wie Meditation, aber auch wunderbares Mittel gegen Jetlag und gegen übermüdet sein und so. Also wusste ich, es hat was mit Essen zu tun. Und ich habe viel angedacht. ein Café, habe ich mal überlegt, ein Café zu machen, ein tolles Café.
Da hat eben viel
mit drin. Tollen Sandwiches und gutem Kaffee und irgendwie halt ganz klein und ganz schöner Style und gute, natürlich sehr, sehr gute Qualität, tolle Sandwiches. Ich habe auch mal ein Restaurant gedacht, ein kleines Restaurant, so ähnlich. Ein Restaurant mit 3 Gerichten, so. Weißt du, etwas, was wirklich einfach ist zu machen oder einfacher. Immer war für mich die Einfachheit eine Grundvoraussetzung, das zu machen, weil ich dachte, ich bin ja nicht Gastronom, ich bin auch nicht Koch, ich bin auch so, auch nicht Bäcker. Es muss einfach sein. Also es muss das sein, was ich kann. Einfach das, was ich kann. Reduziert auf das, was ich kann. Und das dafür so gut, wie es überhaupt nur geht. Ja. Das war so immer die Begleitung dabei, so als Hintergedanke. Und dann hat sich in der Zeit mal mein Bruder gemeldet bei mir und hat gesagt, schau mal hier, hat mir so ein Foto geschickt von einem Brot, was er selber gebacken hat, so ein Sauerteigbrot. Ja, er hätte jetzt eben diesen Kurs gemacht und das sei jetzt sein Brot. Er würde jetzt sein Brot nur noch selber backen. Und ich gesagt, ich war fasziniert, wie das aussah. Ja. Fasziniert. Und Brot war sowieso immer mein Thema hier in Hamburg. Ich habe mein Brot aus meiner Heimat so vermisst. Ich bin aus Basel und in Basel macht man speziell tolles Brot, weil in Basel werden die Brote dunkel gebacken, scharf gebacken, sodass sie eine dunkle Kruste haben. Und diese dunkle Kruste schmeckt so herrlich nach Röstaromen. Da ist Basel viel besser als die Züricher und als andere in der Schweiz. Ja? Also die Basler backen sehr dunkel und machen. So, ist einfach richtig, richtig gut.
Die Züricher gegen uns aufbringen hier.
Und ich habe ja immer, wenn ich meine Mama in Basel besucht habe, habe ich so viel Brote mitgenommen, wie es überhaupt nur ging, in Flieger und habe dann die tiefgefroren. Und irgendwann hat meine Mama gesagt, ich könnte jetzt wieder Brot holen für dich, aber wie kriegen wir das nach Deutschland, wie kriegen wir das nach Hamburg? Und dann ist sie nach Weil am Rhein, an die Grenze da, auf den LKW-Parkplatz, ja, wo die LKW-Fahrer dann irgendwie einen Nightstop machen und dort praktisch die Nacht verbringen. Und dort hat sie geguckt, wer eine Hamburger Nummer hat und hat da angeklopft und gesagt, entschuldigen Sie, können Sie dieses Brot nach Hamburg fahren?
Das ist ja total.
Genau. Die haben da gesagt, nö, ich muss vorher noch nach Braunschweig und ich muss in Bremerhaven noch aufladen und dann muss ich da noch hin und dann bin erst in 3 Tagen in Hamburg. Also es ging irgendwie nicht. Und dann, Ultima Ratio, sie ging zum ICE und hat das im ersten Klassewagen hinter Sitz Nummer 1A gestellt, den Koffer, und ist wieder ausgestiegen. Und hat mich angerufen und gesagt, 17:30 kommt dein Brot. Wagen 1, erste Klasse.
Das ist ja eine irre Strategie.
So, der Koffer fuhr herrenlos durch ganz Deutschland und kam 17:30 an, pünktlich. Man weiß ja genau, wo der Wagen anhält. Man kann genau da hinstehen, wo da die Tür aufgeht. Das waren genau 3 Schritte rein in den Zug. Hab dann den Koffer zu mir genommen und hab das Brot dann tiefgefroren.
Das ist ein miese Drogendeal.
Das genau,
ist wirklich
genau.
Für Brot.
Also das haben wir nur so ein paar Mal gemacht natürlich.
Ja, und, das ist schon eine Irre.
Und irgendwann eben kam dieses Foto von meinem Bruder daher mit diesem schönen Brot. Und dann habe ich ihn gebeten, schick mir doch mal deinen Sauerteig. Und dann hat er mir so ein kleines Gläschen geschickt mit diesem Sauerteig. Und ich habe dann hab mir noch so dazu seine Publikation, seine Gebrauchsanweisung mitgeschickt. Und ich habe dann das einfach so gemacht und habe mein erstes Brot gebacken und war ganz stolz und fand das ganz toll. Und habe dann weitergemacht, regelmäßig, und habe dann gedacht, eigentlich ist es mir ein bisschen zu sauer. Warum ist das so sauer? Und habe dann einen Bäcker gefragt, den ich kannte über eine Filmproduktion. Wir haben mal irgendwie in der Bäckerei gedreht. Ja? Und dann habe ich den gefragt, warum ist das so sauer? Da sagte er, du musst das im Kühlschrank halten, damit das nicht so sauer wird. Ja? Das ist eine Frage von Temperatur. Ein Sauerteig, der hat sein Leben, der wächst so, wenn er schön genährt wird, aber da kommt es dann darauf an, dass du die richtige Temperatur findest für das, wie er sich entwickeln soll. Er kann sich einmal mehr so entwickeln, dass mehr Säure sich entwickelt, mehr Essigsäure oder mehr Lactobakterien, die dann eher süßlich sind und einen anderen Geschmack ausmachen. Mhm. Ja, Temperatur und so. Und dann. So, ich kam also langsam rein zu verstehen, aha, Sauerteig kann man so oder so führen. Aha, der kann so und so gehen, der kann länger gehen, langsamer in der Kühlung, kann man ihn länger reifen lassen und so weiter. Es gibt verschiedene Mehle, es gibt verschiedene Wassergehaltstufen, ja, je mehr Wasser drin ist, desto mehr geht's auf, wenn man es richtig macht.
Ich hatte auch mal so eine Phase, da war ich auch ganz überrascht, wie einfach das ist, weil Sauerteig klingt immer so komplex, aber es ist ja wirklich ist nur Wasser und Mehl.
Ganz genau.
Und Zeit.
Ganz genau.
Und Zeit. Und dann stinkt es die ersten paar Tage
wie bisschen
die
Hölle. So. Genau. Ganz genau. Es war faszinierend, dass man selber sich ein gutes Brot machen konnte. Und es war noch toller zu merken, man kann es noch ein bisschen toller hinkriegen, wenn man das eine oder andere weiß. Und so habe ich dann wirklich ausgiebig mich angefangen, schlau zu machen. Ich habe dann mal die Gelegenheit gehabt, bei einem Bäcker am Genfer See mitzuarbeiten und habe dann dort nochmal Tricks rausgefunden.
Bist du denn an den gekommen?
Über einen Freund von mir, der dort wohnt, in Vevey, der wohnt dort. Das ist ein Bekannter von ihm und der wusste über meine Brotpassion und hat gesagt, du, kann mein Freund mal zu dir kommen? Ja, soll vorbeikommen. So, und dann war ich dort in der Woche in der Bäckerei und habe einfach vieles gelernt, wahnsinnig viel. Nicht nur Brot, nicht nur wie man gutes Brot macht, sondern auch wie ich die Hektik in der Bäckerei schlecht finde. Da wird wahnsinnig viel rumgehetzt und rumgerannt und man ist irgendwie unter konstantem Zeitdruck.
Und das ist jemand, der aus einer Filmproduktion kam.
Ja, ich dachte irgendwie, holla, ich meine, wir waren dann zum Teil auch schnell und hektisch, klar, aber so in so einem Arbeitsprozess, wo es darum geht, irgendwie gute, schöne Dinge zu tun, denke ich irgendwie, war diese Hektik irgendwie, ich habe das irgendwie nicht verstanden. Ich habe das schon verstanden, warum die so hektisch sind, weil sie 150 Produkte machen an einem Tag mit 4 Leuten. So. Wo es konstant immer wieder Missverständnisse gab und nein, dieser Teig ist, nein, der war doch so und die Körner sollen da rein und dann musste man das immer wieder wegschmeißen oder neu formen oder, also es gab wahnsinnig viele Leerläufe, Kommunikationsleerläufe, es gab viel Nervosität und irgendwie.
So eigentlich wie im Restaurant klingt das ja.
Ja, so wie in der Hotelküche wahrscheinlich zur Stoßzeit, ja, wo alle irgendwie gleichzeitig essen wollen.
Ich hätte es auch nicht erwartet.
Ganz, ganz hektisch. Und ich habe gedacht, irgendwie gefällt mir das nicht. Aber habe andere Dinge gelernt. So. Und habe dann irgendwann gedacht, ich muss irgendwie einen besseren Ofen haben, weil ich komme mit meinem Ofen in der Küche nicht zurecht. Ich möchte mal so einen Holzofen haben. Ich habe einfach gedacht, ein Holzofen wäre geil. Und habe auf eBay Kleinanzeigen einen Ofen gefunden, einen professionellen Ofen, der 3 Tonnen wiegt. Und eine Backfläche hat von 90 x 1,60, also richtig groß. Ja. Und da habe ich gedacht, und der kostete nur 5.000 Euro.
Ein 3-Tonnen-Ofen.
3-Tonnen-Ofen, 5.000 Euro. Ich habe das gar nicht verstanden, warum der so billig ist. Und habe da angerufen und dann habe ich gesagt, oh, komm mal vorbei, guck dir das mal an. Und dann bin ich nach Braunschweig in diese Backfabrik, wo dieser Ofen stand. Und dann haben sie mir den vorgeführt und so, wie das geht, der beheizt sich so mit einer Automatik, mit Pellets, ja, wird der geheizt, also mit Fichtenholz-Pellets, total natürlich, erneuerbare Energie. Und die haben mir das vorgeführt, Riesenmonstrum, ja. Und das hat sich wohl für die so gerechnet, ja. Die haben den schon abgeschrieben gehabt und die haben mir das verkauft zum Buchwert, ja, irgendwie 5.000 Euro. Und da habe ich gedacht, okay, ich mache das jetzt. Ich habe ja ein kleines Häuschen und da hatte ich eine Garage, die nie in Gebrauch war. Und habe gesagt, okay, dann stelle ich diesen Ofen in meine Garage und fange einfach an, mal zu proben. Ja? und habe dann Transport bestellt. Da kam ein Kran, ja, riesig wurde der da reingehievt und ich habe da mit meiner Freundin noch einen riesen Schornstein gebaut.
Ich wollte gerade fragen, was sagt eigentlich die...
Die Nachbarschaft?
Die Nachbarschaft oder die Freundin oder so. Also das ist ja...
Nein, die sagt
so, jetzt spinnt er komplett.
Ja. Die haben ja alle gedacht. Also jetzt hat er voll einen an der Klatsche. Und die Nachbarn, ja, die haben dann diesen Schornstein gesehen, der plötzlich irgendwie im Wohnquartier 6 Meter hoch ragte. So ein glänzendes Metallteil, ja, was da plötzlich stand. Und ich habe dann denen gesagt... Das ist nur vorübergehend und ich könnte natürlich auch Brot haben, weil jetzt kann ich Brot backen und so. Und die waren dann alle fein damit und es gab auch kaum Emissionen. Ja? Das ist, wenn der Ofen brennt, dann raucht es nicht raus. Praktisch nicht. Es ist praktisch nur der Luftzug, ja, damit das Feuer brennen kann und damit dieser Luftzug da ist. Ja? Aber kaum Emissionen. Dann habe ich also gebacken. So, und gleichzeitig wurde es dann so ein bisschen mühsam mit meinen Filmproduktionen. Also es wurde weniger erstens mal, ist ja auch irgendwie klar. Ich war mittlerweile kurz vor 60 oder ich war schon 60. In einer Branche, wo die Leute immer jünger werden, da mache ich als Regisseur, der 60 ist, auch nicht mehr allzu viel Sinn. Und ich habe aber gemerkt, okay, die Luft wird langsam dünn und gleichzeitig werden die Jobs immer mühsamer. Und gleichzeitig merkte ich, dass ich mit diesem Brot echt eine schöne Sache hatte. Ich wusste nur noch nicht, was ich damit mache. Und so fing das dann praktisch in 2018. Das war eigentlich so das Jahr, wo ich dann tatsächlich anfing zu überlegen, was mache ich draus, wenn ich jetzt nur Brot machen möchte. Wie mache ich das? Und habe mir dann so ein Konzept zurechtgelegt. Das ging eigentlich relativ zackig. Ich wusste, ich mache nur ein Brot. Das, was ich kann. Ich will nicht Croissants und Nussecken und Franzbrötchen und Hefezopf machen, sondern ich will das Brot machen, worauf ich ein Leben lang gewartet habe.
Schweizer Bürli.
Dieses Schweizer Bürli. Das will ich machen. Nur das. Und will mal sehen, wie das überhaupt ginge. So, und bin zur Handelskammer und habe gesagt, guten Tag, Christian Ebi, ich möchte gerne ein Brot herstellen, ein Holzofenbrot. Traditionellst hergestellt, ehrlichst, vom Feinsten, Bio-Qualität, im Holzofen gebacken, Sauerteig lange geführt. Was muss ich da machen? Ja, hat man mir gesagt, da muss ich eine Ausnahmebewilligung beantragen bei der Innung. Und dann habe ich gesagt, aber ich habe keine Backstube, ich habe nichts. Ich mache das bei mir zu Hause in der Küche, ja, und backe das in meiner Garage. Ja, das verstehen wir schon. Sie wollen ja eine Ausnahmebewilligung, damit sie dann eine kleine Backstube machen können, damit sie das professionell machen können. Ja, genau. So, also habe ich mich angemeldet zu dieser Prüfung und dann kamen eines Tages zwei Bäckermeister von der Innung. Da haben sich das angeschaut bei mir in der Küche. Und in meiner Garage. Und ich habe denen gezeigt, meine Notizen, ja, über Jahre gemacht. So sah das Brot vor 3 Jahren aus. Und ich habe alles fotografiert und dokumentiert. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt verändern wir das. Und hier ein bisschen so. Und hier ein bisschen weniger davon. Und hier mal so und so. Habe das dokumentiert in einem dicken Ordner. Und das habe ich denen gezeigt. Und dann fanden die das total geil. Ja. Und haben gesagt, okay, also haben das Brot probiert. Schmeckte hervorragend. Okay, ich glaube, das macht Sinn. Okay, haben das abgenickt und haben mir diese Ausnahmebewilligung gegeben. Und damit konnte ich eine Firma gründen.
Das ist aber auch wirklich coole Aktion eigentlich von denen, weil es ist ja auch Konkurrenz, die sich da schaffen.
Ja. Aber die wissen natürlich selber, dass ihre Branche echt, echt krankt am Imageproblem.
Ja.
Also am Imageproblem, schlechte Zutaten, künstliche Enzyme, Unverträglichkeiten.
Ja, so kam es und so, hat jetzt nicht geholfen.
Ja, nee. Also die wissen schon, dass die Branche ein Imageproblem hat und im Moment, wo einer kommt und das handwerklich macht, traditionell, so ja, wie es damals immer war, fanden die das unterstützenswert.
Ja.
Genau. Und außerdem einer, der ein Brot macht, ich meine, der konkurriert ja nicht eine Bäckerei.
Ja, stimmt.
Ja. So. Also auf jeden Fall war das dann die erste Maßnahme. Und als ich das dann wusste, habe ich gesagt, okay, wie mache ich es jetzt ganz genau? Also ich habe dann gedacht, okay, ich will das Brot verkaufen am Markt. Ich brauche einen Marktstand. Ja, ich will nicht einen Laden. Es kam mir alles viel zu groß vor. Ja, ich habe einfach gedacht, ich mache das ganz klein. Ganz klein. Ein Marktstand, 1 Meter soll der sein. Mehr nicht, weil der Marktstand soll so klein sein, dass es Sinn macht, dass da nur ein Brot liegt. Ja. Bei 2 Meter wird man schon sagen, aha, wo sind die Croissants? Ja. Oder was auch immer. Oder das Dinkel-Nussbrot. Nein, es war ein Stand von 1 Meter und den gab es nicht. Ich habe gedacht, ich kann den kaufen im Internet. Aber nirgends gab es einen 1-Meter-Stand zu kaufen. Also habe ich ihn selber gebaut. Ja, mit so ein kleines Modell.
Ach so, du meinst den Stand
den
selbst.
Den Stand selbst, so, ich dachte, den Marktstand.
Den Platz.
Nein, den Marktstand. So, ja, also da muss ja irgendwo, das Boot muss ja irgendwo liegen. Und da gibt es dann so Regeln wie beim Isemarkt, das muss ein Dach haben, damit die Tauben nicht draufscheißen. Und es muss ein Spuckschutz her, so damit die Leute das nicht anspucken. Und alle diese Dinge. Also habe ich mir einen Stand gebaut, selber. Und wusste, okay, also das ist der Vertrieb, ist also Marktstand. Ich muss einen Namen haben für das ganze Ding. Und ich muss eine Verpackung haben. Mhm. Und als Verpackung habe ich mir dann ausgedacht, das muss so sein wie in meiner Kindheit, wenn ich Brot geholt habe in der Dorfbäckerei, die haben das immer so eingeschlagen in der Bäckerseite. Mhm. So eingedreht. So. Und nicht Tüten und Zellophantüten und so ein Scheiß, sondern einfach eine Brotseite. Das dreht man da rein und das ist es dann. Ich wusste aber, das Brot sieht so archaisch aus. Es ist so, sieht aus wie ein Höhlenbewohnerknüppel. Ja, so einfach total ein Urobjekt irgendwo. Das braucht so eine zeitgeistige Komponente dazu, ja. Und da habe ich gedacht, okay, diese Brotseite, die muss eine Farbe haben. Diese Farbe muss das Signal geben, aha, das ist ein Brot, das heute gemacht wird und heute konsumiert wird. Ja, das hat was Zeitgeistiges, ja, das muss das haben. Und habe dann eines Nachts kam mir die Idee, dass ich dieses Kardinal Pink haben möchte, was die Kardinäle immer haben, ne? Also wenn man so sieht, wenn sie den Papst wählen, dann sind alle diese Kardinäle da mit diesem schrillen Pink. Mhm. Ja, mit diesem scharfen, kühlen, schrillen Pink. Und ich habe gedacht, das wäre doch geil. Das wäre doch ein geiler Gegensatz. Ja. Und habe versucht, das zu finden. Das gibt es natürlich nicht auf dem Markt. Keiner hat so eine pinke Brotseite. Es muss ja auch lebensmittelecht sein. Ja? Man schlägt ja ein Lebensmittel damit ein. Also kann ich nicht zum Blumenladen und mir eine Blumenseide kaufen. Hm. Geht also nicht. Also habe ich dann gedacht, okay, muss man das herstellen lassen. Ich habe so Fabriken angerufen, die Seide herstellen. Und die haben gesagt, ja, das können wir alles machen. Wie viel Eisenbahnwaggons wollen Sie denn bestellen? Okay.
Klassische Anfrage bei
einer 50.000 Papierbögen. Ah, nein, geht natürlich nicht. War unmöglich, das herstellen zu lassen, weil eben meine Menge so klein war. Und daraufhin wusste ich, okay, ich muss jetzt einfach jemanden finden, der dieses Papier schon hat. Und habe natürlich gesucht und gesucht und gesucht und gesucht und ein halbes Jahr gesucht und natürlich keinen gefunden. Entweder war das rosa, zu schlaff, zu blöd, zu dick, oder es war nicht lebensmittelecht oder was auch immer. Und irgendwann bin ich mit meiner Freundin in Bordeaux im Sommerurlaub und wir stehen im Supermarkt und sie nimmt so eine Melone aus dem Regal und sagt, sag mal, das ist doch genau das Papier, was du suchst. Ja. Da war das so eine Melone aus Cavaillon. Das ist eine Kooperative.
Die haben
dieses pinke Papier. Und sie hat gesagt, das ist doch genau das, was du suchst. Und ich sage, genau das ist das, was ich suche. Also habe ich mich da durchtelefoniert zu denen und nochmal über 5 Ecken bin ich dann zu dem gekommen, der das Papier auch wirklich bestellt und weiß, wo es herkommt. Und dann habe ich die Fabrik angerufen und auch da musste ich 15 Mal irgendwie rumgereicht werden, bis ich bei dem Mann war, der dieses Papier kennt, der mir sagen kann, jawohl, ist zu haben, so teuer, ich kann es auf das Format schneiden. So, und dann habe ich das dort bestellt.
Ist aber auch irre, weil das ist genau so ein Ding, das wird auch, glaube ich, keiner ohne jetzt Werber-Hintergrund oder Marketing-Hintergrund wird es, glaube ich, machen. Also, weil ich glaube, 99%, also, oder ich würde fast sagen, jeder andere Handwerker, der jetzt nur aus der Bäckerbranche kommt,
ja,
der hätte zwischendurch 500 Mal gesagt, ja gut, dann nehme ich das andere.
Genau.
Weil das ist, und weil das war ja das Faszinierende, weil der Laden, der ist ja wirklich, der ist bei mir zu Hause gegenüber, muss ich dazu sagen, und es ist wirklich absurd klein, das ist wirklich ein Schaufenster, 4 Quadratmeter, komplett schwarz, und da liegen halt diese rosa Bögen immer auf diesem Tisch, und im Fenster liegen die Brote, und ich fand das so irre, also da war der, also du hast ja aufgemacht, und dann waren da wirklich 50 Meter, 100 Meter Schlange teilweise da vor der Tür. Ich denke, das ist ja totaler Wahnsinn. Das ist ja, der macht ja alles richtig. Also was so vom Marketing-Gesichtspunkt her, wo ich dann dachte, das ist ja total irre. Also wie man so viele, also auch so durchaus so Hipster-Dinge einfach auch also genau abhakt, also ohne dass man wahrscheinlich sogar zufällig,
wo ich da gesagt total habe, zufällig.
Das war
total zufällig. Das war das, also mir war schon klar, ich muss irgendwie eine Art Alleinstellungsmerkmal haben, ja, und das war für mich eigentlich das Brot. Dieses Brot, was keiner so backte und keiner backte so, und das ist wirklich nirgends sonst gibt's dieses Brot genauso, wie ich das mache. So viel ich weiß.
Muss ich auch sagen, dass das ein Brot, was jetzt kein großer Leib ist, kostet ja haarsträubende 5 Euro, muss man dazu sagen. Ja, ja. Also der ist ja, und wie man das auch zum Thema Marketing, wenn Produkte einfach sehr, sehr teuer sind, dann hat man ja diesen psychologischen Effekt, dass man sowieso automatisch schon mal besser findet, weil man will ja jetzt nicht 5 Euro für Mist ausgegeben haben.
Genau.
Also das kommt ja auch noch, das passt so alles zusammen.
Aber auch das geht nicht auf, wenn das Brot nicht gut
wird. Nee, natürlich.
Das würdest du dann sagen, was, 5 Euro für so einen Schrott? Nee, dann kommen die nie wieder. Und wir haben wirklich viele Leute, die wiederkommen und eigentlich sagen, das macht süchtig, das ist Suchtstoff. Ja? Hast einen Waffenschein für das Brot. Habe ich auch schon gehört. Also das funktioniert. Also das Produkt funktioniert wirklich hervorragend. Und das mit dem Preis ist nun tatsächlich so, dass wir so brutal aufwendig arbeiten, dadurch, dass wir das teuerste Mehl nehmen. Das muss man sich so vorstellen. Es ist ein Biomehl, erstens mal. Bio-Land-Qualität. Ja? Also Bio ist ja auch nicht Bio, aber Bio-Land Qualität setzt eine gute Qualität voraus. Dann ist es aber auch so, dass es auch in Biolandqualität gibt es 2 Qualitäten. Es gibt die nicht so gute Qualität von Korn und es gibt die beste Qualität von Korn, die sich dadurch auszeichnet, dass sie besonders viel Klebeanteil hat. Ein Klebeanteil von knapp 30% und mehr. Und das sind wirklich die besten Chargen dieses eh schon hochstehenden Mehls. Und das ist das teuerste Mehl, was dieser Ort, wo wir das kaufen, Gut Rosenkranz, das ist eine Biomühle im Neumünster, die diese Mühle verkauft. Das teuerste Mehl. Wenn ein Bäcker normal im Durchschnitt 15 Cent zahlt für ein Kilo Mehl, konventioneller Art, zahlen wir 1 Euro. Dafür. Also das Kilo Mehl kostet Liste 1 Euro. Wir haben jetzt auch einen kleinen Rabatt gekriegt, weil wir natürlich schon treu größere Mengen bestellen. Aber es ist im Verhältnis einfach wirklich 5-mal mehr.
Ja.
Sehr, sehr gutes Material. Zum Zweiten ist es einfach die lange Teigführung. Die braucht natürlich entsprechend Kühlung und Raum, den man runterkühlt. Ist relativ teuer. Man hat auch immer eine komplexe Geschichte, weil man ja nicht nur einen Teig am Reifen hat, sondern auch mehrere Teige. Also man muss da wirklich Übersicht haben und man darf da nichts verwechseln und es muss, die Temperaturen müssen stimmen und das Ganze ist wahnsinnig anfällig, weil je nach Außentemperatur bewegen sich die Fermentationen anders. entwickeln sich anders.
Wo machst du das eigentlich? Du machst das ja nicht mehr in der Küche.
Nee. Wir haben mittlerweile eine Backstube in Altona Nord, in einem Industriehinterhof haben wir unsere Backstube. Also das ist ein verteuernder Faktor. Und der teuerste Faktor im Ganzen ist praktisch, dass wir Holzofen, nur ausschließlich im Holzofen arbeiten, der jedes Mal wieder aufgeheizt wird. Beim Elektroofen kannst du reinschieben, rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus. Bei uns rein, backen, raus, halbe Stunde aufheizen. 40 Minuten zum Teil, je nachdem. Dann kannst du wieder reinschieben. Du hast 40 Minuten tote Zeit, wo du eigentlich nicht backen kannst, wo der Ofen einfach aufheizt. Jetzt haben wir einen zweiten Ofen. Jetzt können wir schon so ein bisschen mit dem zweiten Ofen, wenn der eine aufheizt, kannst du wenigstens im anderen backen. Aber das ist eine relativ kleine Backfläche. Hm. Und wir haben einfach dadurch einen sehr langsamen Prozess mit einer sehr kleinen Quantität.
Hm. Hast du den zweiten Ofen eigentlich auch wieder so günstig geschossen?
Nicht ganz so günstig, günstiger, nicht ganz so günstig.
Was würde der eigentlich normal kosten, also wenn man den jetzt so
der Ofen kostet neu, ich glaube mit allem drum und dran 35.000. Also was nicht so teuer ist. Ich meine, es gibt Öfen, die kosten 150.000 Euro.
Ja, klar, gut.
So. Also das der langsame Prozess. Also das ganze langsame, kleine, traditionelle, gutes Material, lange Fermentation, das kostet natürlich Unmengen mehr als das, was Großbäcker nehmen. Also wenn ich bei Rewe bei uns in der Nachbarschaft, kostet eine Stange auch 3,80.
Ja, klar.
Und das ist dann zwar ein Biobrot, aber es ist halt irgendwie maschinell hergestellt, so Großbäckerei, 3,80. Da muss ich sagen, sind 5 Euro für ein rein handwerklich gemachtes Brot, was so, also in diesem Weg, und man kennt den Eigner und man weiß, das ist es jetzt, ist vertretbar.
Aber dann hast du ja jetzt, dann kam ja auch relativ schnell nach der Eröffnung, wurde dir dann ja auch schon die Bude eingerannt, ne? Das ist ja wie.
Ja, es ging relativ schnell zackig hoch, aber das lag natürlich auch daran, dass das gerne auch geschrieben wurde über diesen kleinen Laden und über dieses Brot. Mhm. Es gab ein paar ganz tolle Artikel, die das wunderbar erzählt haben, die Geschichte, das gut beschrieben haben, und daraufhin, das geistert noch immer bei den Leuten rum. Die kommen noch immer und sagen, ich habe damals den Abendblatt-Artikel.
Aber hast du da viel PR gemacht? Oder
nein, null. Ich habe gar nichts gemacht. Das ist alles von alleine geschehen. Leute haben das gesehen und haben gesagt, was ist das? Und haben mich gefragt und haben angefangen, drüber zu schreiben, weil sie es faszinierend fanden.
Das ist also, ja, das Beste, wirklich.
Ja, ja. Ich habe nie PR, ich habe nichts gemacht. Sondern das ist alles so von alleine. Ja, und das hat eine Riesenwirkung gehabt.
Ja, das, ich hatte das auch zu meiner Frau gesagt, das ist der, wie ein Laden. Also ich war da ganz, wirklich ganz ehrlich, wirklich sehr begeistert, wie der hat ja auch keinen Namen. Also der Name von dem Laden steht ja wirklich ganz als klein. Lächerlich kleiner Aufkleber auf dem Schaufenster. Also man weiß es überhaupt, also man, nur wenn man eigentlich weiß, dass der da ist, sieht man, dass er da ist. Und wenn das Licht innen aus ist, dann sieht man quasi gar nichts.
Nee, schwarzes Loch.
Schwarzes Loch. Ja. Und das war schon.
Das passt ja auch wunderschön rein. Also das ist wie durch ein Wunder, fügten sich diese Puzzleteile von diesem Urkonzept, was hieß klein, ein Brot, ein schlichter Schriftzug, Bread, Punkt, Brot, Punkt, mehr nicht, mehr braucht's nicht. Dieses pinke Papier, das Kleine, und dann natürlich auch relativ schnell ausverkauft, weil wenn mehr Leute kommen, dann ist es halt schnell ausverkauft. Also diese Verknappung, diese Verknappung des Dings, das war alles nicht geplant, sondern es war einfach irgendwie so ein Gedanke, so müsste das ungefähr aufgehen. Und das ist einfach wunderbar aufgegangen. Ja. Und das eine stimmt zum anderen, und es ist wie ein kleiner magischer Moment, dass die Dinge so zusammengekommen sind.
Hattest du eigentlich die Filmproduktion, also lief das eigentlich parallel oder hast du die?
Nee, ich habe die Filmproduktion, die habe ich in meinen letzten 6 Jahren meines Berufslebens, war ich praktisch nur noch international am Drehen. Und meine Filmproduktion war damals eigentlich nur für Deutschland. Also habe ich die dann einschlafen lassen und habe dann praktisch nur noch als freier Regisseur, also das heißt für diese amerikanische Filmproduktion Radical Media, war ich dann unterwegs und habe praktisch als Regisseur dann international gearbeitet. Also ich hatte keine Filmproduktion mehr, sondern war praktisch allein als Selbstständiger unterwegs. Ja. Habe natürlich dann doch das eine oder andere noch so ein bisschen gelernt, wie man sowas macht und wie sich sowas rechnet und so. Da habe ich natürlich schon so vielleicht nochmal das eine oder andere mitgenommen, aber
Ich befürchte, ich muss langsam, ich habe gerade auf die Uhr geguckt und habe gerade gemerkt, mein neues Konzept, keine Fragen hier in der Hand zu haben, führt dazu, dass ich haarströmend überziehe. ich könnte noch ewig hier reden, aber ich habe so eine Abschlussfrage, die kommt immer. Die würde ich auch nochmal loswerden. Und zwar, es gibt den Podcast, hier hören ja echt viele, die überlegen, soll ich mal was anderes machen? Die haben so eine Idee im Kopf haben, wie mache ich das? Die eigentlich so in ganz viele sind in ihrem Festanstellungsdasein oder in ihrem Job oder wo auch immer total kreuzunglücklich. Und ja. Was würdest du denen raten? Ja. Was sollen sie machen? Wie eigentlich am besten?
Okay. Also, was mir sehr geholfen hat, ist, ich habe mein Leben verkleinert. Ich sag mal, ein junger Familienvater, der drei Kinder hat, die 3, 5 und 7 sind, für den sowas ganz Neues zu machen, ist bestimmt sehr viel schwieriger als für mich. Meine Kinder gingen gerade aus dem Haus. Ich habe mein Haus verkauft, ich habe mich verkleinert, ich habe meine Kosten runtergefahren und habe mich dadurch natürlich sehr viel freier gemacht, so einen Schritt zu gehen. Das kann natürlich jeder auch tun. Man kann sich frei machen von gewissen Routinen, die Geld kosten. Man kann sich extra klein setzen, damit man eine innere Freiheit und auch eine materielle Freiheit gewinnt, was Neues auszuprobieren. Wo es dann nicht sofort ins Mark und Bein geht, wenn es nicht funktioniert. Das heißt, also das ist das eine, sich frei machen und sich leicht machen, einen weiteren Schritt zu tun. Das andere ist, dass man rechtzeitig anfängt, sich wirklich zu überlegen, was ist es wirklich, was ich will und was ich nicht will. Also sich frühzeitig klar zu machen und einen Plan und sich das gut zu überlegen. Wie gesagt, ich wusste, es ist was mit Essen und ich dachte, ist es das? Ist es das? Und ich habe jede Idee bestimmt eine ganz geraume Zeit verfolgt, bis ich gemerkt habe, nein, das ist mir zu viel. Ich bin kein Gastronom. Nein, das ist mir auch, das stimmt nicht ganz genau. Da ist das Risiko zu groß. Da sind die Investitionen zu fett. Das kann ich mir nicht leisten, will ich mir nicht leisten und so weiter. Und habe dann da meinen Weg gefunden zu einer Lösung für mich, die gut bezahlbar war und leistbar, weil ich mich leicht gemacht habe dazu vorher. In dem Rahmen, also sich leicht machen, das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Und das Leichtmachen ist ja auch schon an sich ein befreiender Akt, indem man sagt, brauche ich jetzt eine Vollkasko für meine 12 Jahre alten Smart?
Oder brauche ich überhaupt den Smart?
Genau, ja, aber das war so ein Klassiker. Ja. Guckt der auf meine Versicherung und sagt, du hast einen Smart, der ist 12, nein, der war, glaube ich, noch älter. Also ist nicht 13, 14 Jahre. Du hast deine Vollkasko drauf. Was soll das? So. Also das mal so alles zu hinterfragen, das ist schon mal sehr, sehr wohltuend und durchaus befreiend. Und das ist vielleicht eine Grundvoraussetzung, dann sein Leben zu ändern, glaube ich.
Ich glaube, das ist ein sehr schöner Rat. Und vielen Dank, dass du da warst. Ganz großartig.
Wunderbar.
Wir sehen uns ja.
Hat Spaß gemacht.
Das war Queraussteiger für heute. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne bei Apple Podcasts. Verbesserungsvorschläge oder Empfehlungen für Gäste schickt ihr uns am besten auf Facebook oder Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.